Unser Gehirn ist so programmiert, es schüttet so Belohnungshormone aus, wenn wir was Neues lernen. Ja, wir sind da richtig on fire. Das war eine tolle Predigt. Ich habe was Neues gelernt. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, an die Grundlagen erinnert zu werden. Und die Grundlagen fallen uns oft leicht zu hören und wir wissen alle, wie es weitergeht und so weiter. Und sie fallen uns manchmal super schwer in die Tat umzusetzen. So, das schon mal als Einstieg. Ich hoffe, ihr seid trotzdem voll mit dabei und könnt aus dieser Predigt richtig was mitnehmen. Wir haben zu vielen Dingen und Aspekten in unserem Leben Meinungen, ob Sachen gut oder schlecht sind. Die basieren auf wirklich gute Gründe oder aber auch Erfahrungen, die wir machen. Blende mal die Folie ein. Ja? Vielleicht sind es bestimmte Automarken, wo du eine definitive Meinung zu hast. Oder bestimmte Computerprodukte einer bestimmten Obstmarke. Wenn wir schon bei Obst sind, vielleicht ist es aber auch ein Ernährungsstil, der ziemlich fleischlos ist, zu dem du eine definitive Meinung hast. Oder ist es irgendwie bestimmte Modeprodukte oder ein leider viel zu erfolgreicher Fußballverein. Ja? Zu all diesen Dingen haben wir gute, begründete Meinungen, die auch teilweise auf Erfahrungen basieren. Wie viel mehr müssen wir gute Gründe und erfahrungsbasierte Argumente haben für nicht nur Dinge, die wir toll finden, sondern Dinge oder Menschen, denen wir nachfolgen? Wie viel wichtiger ist es da, gute Gründe, eine gute Basis zu haben, warum wir jemanden nachfolgen? Das habe ich mich gefragt, wie sieht's denn aus mit Jesus, dem wir nachfolgen? Was sind da die guten Gründe? Und wir müssen da starten, wo die Nachfolge startet. Da, wo der erste Jünger Jesus nachfolgt, das ist Petrus, der sagt, ich folge dir nach, und gleichermaßen alle drei Kumpanen von ihm, die mit ihm unterwegs sind. Und wir schauen uns den Text im Lukas-Evangelium dazu an. Die Berufung der ersten Jünger, Lukas 5, Verse 1 bis 11. Warum nicht der Text in Matthäus, warum nicht der Text in Markus? Die sind langweilig. Ja, ganz einfach, da lesen wir nur, Jesus sagt, folgt mir nach, und sie folgen nach. Schon beachtenswert, im Lukas-Evangelium lesen wir es viel detaillierter und wir wollen heute auch ins Detail gehen. An manchen Stellen werde ich eine Lupe ansetzen, ihr werdet sehen, da können wir auch wenn du und ich vielleicht schon lange Jesus nachfolgen, ganz bewusst, können wir, glaube ich, trotzdem was mitnehmen für unsere aktive Nachfolge. Also wie können wir unsere Nachfolge lebendig halten? Und ich gebe für alle strukturiert, also alle, die die Struktur lieben und alle, die Struktur brauchen, gebe ich 4 Punkte mit, die in deinen 5. Punkt, nämlich Jesus nachfolgen, münden. Erstens, Jesus zuhören. Zweitens, Jesus zuarbeiten. Drittens, Jesus vertrauen. Viertens, Jesus bewundern. Und das mündet alles in Jesus nachfolgen. Okay? Seid ihr gespannt? Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was hinter diesen einzelnen Punkten stecken kann. Aber wir schauen jetzt mal im Text, was da wirklich steht. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah 2 Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Die hatten schon Feierabend. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Der erste Punkt ist, Jesus zuhören. Ganz logisch, ganz klar irgendwie für Nachfolge ist, für alle, die da potenziell nachfolgen können, die sind da, wo Jesus sind und hören ihm auch irgendwie zu. Ja? Das sind die Leute, die am Strand sind, nicht die Leute in dem Ort selber, die in Kapernaum da gerade irgendwie rumchillen. Die kriegen von Jesus nichts mit. Sondern es sind die Leute, die bewusst zu Jesus hingehen, bewusst sich anhören, was er zu sagen hat, oder aber die das Glück haben, zufällig da zu sein. Weil die, ich glaube nicht, dass die Fischer kalkuliert haben, hey, wir gehen mal fischen, wir gehen mal arbeiten und dann nehmen wir am nächsten Morgen noch die Predigt mit, die da bestimmt sein wird. Ich glaube nicht, dass sie das so geplant haben. Ja? Aber wir müssen da sein, wo Jesus ist. Wir müssen da sein, wo die Lehre Gottes ist. Und ja, es ist nicht immer Sonntagmorgen und vielleicht ist man auch mal krank und man verpasst total viel von dem, was Jesus einem eigentlich potenziell sagen könnte. Aber so wie Jesus die natürlichen Begebenheiten seiner Zeit nutzt, nämlich so ein See, der Schall überträgt sich super, auch so dürfen wir die natürlichen Gegebenheiten unserer heutigen Zeit des 21. Jahrhunderts nutzen. Es gibt extrem viele gute Predigten auch schon online. Es gibt auch viel Mist online. Aber ich kann euch sehr viel mit auf den Weg geben. Das, was sich lohnt, jeden Tag von Jesus zu hören. Und da müssen wir einfach sein. Und vielleicht merkst du so, da bin ich irgendwie in meinem Alltag nicht. Ich höre nicht ganz oft Jesus. Irgendwie höre ich viele Sachen, aber nicht Jesus. Und dann nutzt doch diese natürlichen Begebenheiten, um von ihm zu hören. Und das Erste ist natürlich klar, dass wir hier im Sonntag zusammenkommen. Da kannst du ganz sicher was von Jesus erfahren, durch die Moderation, durch die Musik, durch die Predigt und auch einfach in den Gesprächen danach. Aber ganz sicher auch, wenn du einfach bewusst Jesu Nähe suchst, indem du dir guten Inhalt im Alltag anhörst oder anschaust, durchliest. Und das Zweite ist, jetzt muss ich mal eben kurz Jesus zuarbeiten, ja? Jesus zuarbeiten. Petrus war noch kein Jesus-Nachfolger zu der Zeit. Der fährt mit ihm raus, obwohl er ihm noch gar nicht nachfolgt. Da ist noch gar nicht so eine Beziehung, keine echte Beziehung da. Dennoch arbeitet er irgendwie für Jesus. Er macht das, worum er gebeten wird. Wir lesen vorher, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Also irgendwie so indirekt ist da so eine so halb wahrscheinlich positive Beziehung, wenn er die Schwiegermutter geheilt hat. Aber noch nicht so richtig. Und wir erleben das auch, haben das häufig schon erlebt, dass Leute für das Reich Gottes mitarbeiten, obwohl die noch gar nicht so richtig Jesus Nachfolger sind. Und da können wir jetzt sagen, oh nein, wie geht das denn? Die können doch nicht am Reich Gottes mitarbeiten, bei den Pfadfindern, im Gottesdienst, in der Cafeteria und so weiter, wenn die nicht eindeutig bekehrt sind und keine eindeutigen Jesus-Nachfolger sind. Doch können sie wohl. Es ist ein extremes Privileg, am Reich Gottes mitzuarbeiten und ein wichtiger Schritt zur echten Jesu-Nachfolge hin, wenn man schon vorher mitarbeiten darf. Und ich rede nicht über Verantwortungspositionen. Geistliche Verantwortung ist nochmal was anderes, weil man da dann geistlich auch lenkt. Das ist natürlich wichtig, dass das Jesu-Nachfolger sind. Aber allgemein mitarbeiten an bestimmten Stellen zieht Leute mehr hin zu Jesus, weil sie merken, ey, da ist was Besonderes. Ich arbeite nicht einfach nur in irgendeinem Unternehmen mit. Ich arbeite nicht irgendwie für einen Fußballverein, sondern ich arbeite an etwas, das ist größer. Das ist das Reich Gottes. Und lass uns da keinem einen Stein in den Weg legen, sondern lass uns wirklich andere dazu ermutigen, mitzuarbeiten, auch wenn sie noch nicht so weit in der Jesu-Nachfolge sind, weil es ist ein wichtiger Baustein zur Jesu-Nachfolge hin. Ja? Lass uns da andere zu ermutigen, wenn wir sehen, sie sind zwar noch keine Jesu-Nachfolger, aber lass sie zur Mitarbeit ermutigen. Und das Wichtige dabei ist aber, Jesus bittet, ne, er bat Petrus, er zwingt ihn nicht. Okay? Jesus bittet dich und mich zur Mitarbeit, er zwingt uns nicht. Aber es tut uns selber gut, wenn wir mitarbeiten. Weil dadurch, als Petrus mitarbeitet, war er doch in der Nähe von Jesus. Und er hatte gar keine andere Wahl, trotz einer 12-Stunden-Nacht, wo er gearbeitet hat, dennoch Jesu Worte zu hören, die Lehre mitzukriegen, am Reich Gottes beteiligt zu sein. Es tat ihm total gut. Ja? Genauso gut tut uns Mitarbeit. Dir selber. Eigentlich ist es, wenn du mitarbeitest am Reich Gottes, ist es fast egoistisch, könnte man sagen. Weil es dir selber total gut tut. Gott wird dich bereichern dadurch, dass du am Reich mitarbeitest. Jesus bittet dich zum Einsatz, er wird dich nicht zwingen. Und das Dritte ist das Vertrauen schenken. Jesus Vertrauen. Wir lesen weiter. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, also Jakobus und Johannes noch, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Wir lesen das und denken, alles klar, habe ich schon mal gehört, wundersamer Fischfang. Ich möchte euch ein anderes Beispiel aus der heutigen Zeit dazu geben. Vielleicht ist das passend, vielleicht sagst du, es ist nicht ganz so passend. Aber einfach diese wundersame Entwicklung. Es sitzt ein Bettler an der Straße, bettelt, total unverschuldet bestimmt in diese Situation gekommen. Sonst haben wir ja oft so einen Gerechtigkeitssinn, der hat es verdient, da zu sitzen oder so. Nein, der ist bestimmt total unverschuldet da und bekommt einfach kein Geld. Der bekommt nichts. Die Mütze ist leer, da ist nichts drin. Dann kommt jemand um 23 Uhr abends und sagt, geh in die Nachbarstraße, wo noch weniger eigentlich los ist, und sagt, setz dich mal dahin. Er setzt sich dahin und dann kommen auf einmal viele Leute und jeder legt einen 100er, einen 200er rein und so weiter. Ja? So ist das. So wundersam ist das. Das würde niemals passieren, sind wir uns einig, okay? Ja? Aber genauso wenig würde das mit den Fischen passieren. Wir lesen da oft drüber, weil wir es schon so oft gehört haben. Das ist total unvorstellbar, unlogisch. Es macht keinen Sinn. Und genauso geht es Petrus, der Experte auf seinem Gebiet ist, der weiß, dass das keinen Sinn macht, aber er sagt, auf dein Wort hin, Jesus, ich mach das einfach mal. Ey, du, irgendwie, das, was du sagst, diese Vollmacht, dieses Wort Gottes, da ist irgendwie mehr. Und ja, du hast meine Schwiegermutter geheilt, also vielleicht ist da ja irgendwas Besonderes. Ich vertraue dir einfach mal. Ich gehe mal diesen einen Schritt. Komm, ich habe doch gar nicht so viel zu verlieren. Und erfährt dann dieses unfassbare Wunder. Was hast du zu verlieren, wenn du Jesus wirklich mal vertraust? Hast du so viel zu verlieren? Und das Interessante an diesem Wunder ist, dass es nicht nur Petrus alleiniges Wunder ist. Obwohl er alleine sagt, ja, ist okay. Sondern alle anderen zehren ja auch davon. Also überlegt mal, da sind ja noch drei andere Fischer, die das mitkriegen. Es sind noch Leute am Land, die das ganz sicher auch irgendwie mitgekriegt haben. Ne? Das Schreien und die vollen Netze und wenn die da mit den Schiffen wieder, mit den Booten wieder rankamen und alles war voller Fische. Dieses Wunder hat viele bewegt. Und genauso sollten Wunder, die wir als Gemeinde erleben, auch uns als Gemeinde bewegen. Wenn wir Wunder erleben, wieder ein Plädoyer für Beitragsgottesdienste, wenn du ein Wunder erlebst, teile es mit anderen. Wir wollen gemeinsam ermutigt, gestärkt werden, uns daran erinnern, dass wir es nicht mit irgendwie einem kleinen Gott zu tun haben, sondern mit dem allmächtigen Gott, der die unlogischen Dinge möglich macht. Und Wunder erfahren nur die Wunder erwarten. Voraussetzung für ein Wunder ist immer, dass man vertraut, und dass man etwas tut. Und die Bibel lehrt uns, das, was wir schon mal in jedem Fall tun können, ist für wundersame Veränderung beten. Worauf wartest du? Welches Wunder erwartest du gerade? Und was tust du aktiv dafür? Betest du aktiv dafür? Oder denkst du nur, ja, es wäre ganz cool, wenn Gott da mal was machen würde? Betest du, trittst du wirklich ganz bewusst dafür ein? Und vertraust du Gott auch den Weg an? Also auch, dass es anders sein kann, weil vielleicht hat Petrus nur gedacht, es wäre ganz cool, wenn ich ein paar mehr Scheine hätte oder ein paar Fische mal nachts fangen würde. Und er hat ganz sicher nicht damit gerechnet, dass er tagsüber auf einmal so viel Fische sammeln wird. Also vertraust du auch Gottes Weg dabei dann an? Vielleicht denkst du jetzt, so ganz blasphemisch, ich brauche kein Wunder. Läuft doch alles bei mir. Ich habe einen Job, ich bin versorgt. Bei uns ist gerade keiner krank, alles in Ordnung. Dann möchte ich dich auffordern, relativ hart, aber richte mal deinen Blick auf von deiner Suppe. Schau mal weg von deiner Suppe. Und du musst nicht raus in die Welt schauen. Du musst nicht raus auf ganz Deutschland oder Europa gucken. Es reicht, wenn du hier am Niederrhein weiter guckst. Es reicht, wenn der Blick nach Krefeld schweift. Es reicht, wenn der Blick nach Issum zu deinen Nachbarn schweift. Weißt du, wie viele Menschen eine echt wundersame Veränderung ihrer Herzen notwendig haben? Und als nächstes, nach diesem Vertrauensschritt, Jesus zu vertrauen, kommt die Erkenntnis, dass er Gott ist. Nämlich diese Bewunderung. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, wegen dieser fetten Beute, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Wieder die Lupe angesetzt. An der Stelle wird Simon zum ersten Mal mit Beinamen genannt. In dem Moment, wo er erkennt, wer Jesus ist, erhält er nach Lukas Evangelium seinen Beinamen Petrus. Ja, das ist diese Grundvoraussetzung. Ich erkenne Jesus, ich erkenne Gott als 100% Gott an. Ich erkenne selber, was für ein schlechter Mensch ich bin, wie weit ich von Gott weg bin. Ich erkenne Gott als 100%igen Gott an, ist die Voraussetzung, dass eine Berufung entsteht. Die Voraussetzung für Nachfolge ist immer wieder dieses Erkennen, ich bin eigentlich gar nicht es wert, mit dir unterwegs zu sein. Eigentlich, ganz eigentlich, ist keiner hier im Raum es würdig, ein Nachfolger Jesu zu sein. Weil wo sind wir und wo ist Jesus? Wie schlecht sind wir eigentlich und wie weit sind wir eigentlich von ihm entfernt? Und Jesus spricht ihm aber zu, ey, du brauchst dich nicht zu fürchten. Mit dieser Erkenntnis, mit diesem Wissen, was passieren wird am Kreuz, dass da jegliche Barrieren, die zwischen uns und einer Nachfolge Jesu bestehen, dass die weggenommen werden. Das weiß Jesus an dieser Stelle schon. Und er gibt ihm diese Berufung, diesen Wert, ey, du, in deiner Schlechtigkeit, du wirst die Gemeinde, wirst ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde sein. Dieses Hinfallen zu den Knien Jesus, dieses bewusste Hinknien, ist eine körperliche Darstellung von einer innerlichen Haltung. Und wir machen das nicht mehr. Also hier in Deutschland machen wir das im Moment gar nicht mehr. Das passt irgendwie kulturell nicht, das passt vielleicht zeitlich nicht mehr. Aber vielleicht solltest du mal bewusst zu Hause, kannst du auch hier im Lobpreis machen, dich einfach mal bewusst hinknien und sagen, hey, Gott, eigentlich bin ich so klein und danke, dass du mich in diesem kleinen Wesen einfach annimmst, obwohl du so viel größer bist und obwohl ich eigentlich jetzt echt nicht würdig bin. Ja? Diese innere Haltung, vielleicht brauchen wir die auch mal wieder, uns bewusst vor Jesus hinzuknien. Ich finde es unfair an der Stelle übrigens. Warum kriegt Petrus diese Berufung? Warum kriegt nur Petrus den Beinamen? Was ist mit Jakobus? Vielleicht möchte Jakobus auch noch einen Beinamen haben. Ja? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Warum steigt Jesus nur zu Petrus ins Boot? Warum nicht zu den anderen? Was ist an ihm so besonders? Warum bekommen Leute in der heutigen Zeit auch klare Berufungen von Gott? Warum erleben die einen so extrem viele Wunder? Warum werden die so wundersam gefügt? Warum bekommen die einen das eine und die anderen das andere nicht? So einzigartig, und ich habe nur eine kurze Antwort für euch, das würde, glaube ich, diese Frage würde viele, viele Predigten füllen. Eine kurze Antwort: Du bist einzigartig. Und genauso einzigartig wie du bist, so einzigartig ist auch Gottes Beziehung mit dir, so einzigartig wird auch deine Berufung sein, und vielleicht bekommst du die nicht von vornherein, so wie Petrus. Vielleicht auch erst später. Vielleicht tust du auch die Arbeit, die dir vor die Füße fallen, und das ist deine Berufung. Ja? Genauso und individuell wird Gott mit dir umgehen. Du solltest dich auf gar keinen Fall vergleichen. Und das alles mündet in eine feste Entscheidung. Ja? Also Petrus, der ist da, der hört dieses Wort Gottes von Jesus. Er arbeitet mit und merkt, ey, da wo ich gerade bin, da wo ich dabei bin, das ist was Besonderes. Er vertraut Jesus und macht wirklich das, auch wenn es gerade keinen Sinn macht. Und er erkennt und bewundert Jesus als den er ist, der er ist. Und das alles mündet darin, dass er ihm bewusst nachfolgt. Das ist nicht, diese vier Schritte führen nicht automatisch zum fünften Schritt, okay? Jesus nachfolgen ist nämlich eine Entscheidung. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. eine bewusste Entscheidung. Sie müssen alles zurücklassen. Und damals war es wirklich physisch, also physisch und lokal. Die haben wirklich ihre Familien zurückgelassen. Wirklich ihren Beruf, ihre ganze Existenz haben sie zurückgelassen. Warum? Weil es ist viel mehr wert, dem lebendigen Gott, den die jetzt erkannt zu haben, nachzufolgen, als alles, was vorher gewesen war. Ja? Alles, was vorher gewesen war, ist gar nicht mehr so wichtig. Für uns ist es heute nicht mehr physisch oder lokal. Heute müssen wir aber sagen, alles, was mir vorher wichtig war, das lasse ich zurück. Alle mir so wichtigen Prioritäten, danach, wo ich gestrebt habe, meine Lebensziele, die sind nicht mehr so wichtig, sondern ich möchte jetzt Jesus nachfolgen. Ich möchte diese Ziele austauschen durch das, was Jesus als Ziele für mich hat. Und dafür müssen wir da sein, wo er ist. Genauso müssten die nämlich alles verlassen, um da zu sein, wo Jesus ist. Nachfolgen bedeutet, ich gehe dem hinterher, ich bin dabei, ich höre, was er sagt und was er tut und lerne von beidem. Also Jesus nachfolgen bedeutet nicht nur, wir gucken seine Verhaltensweisen an, sondern wir gucken auch ganz genau uns an, was er sagt. Und darum wird es übrigens in den anderen Predigten von mir in diesem Jahr noch weitergehen. Für eine echte Nachfolge müssen wir Jesus komplett kennenlernen, also die ganzen Evangelien. Wir müssen da reinschauen, was macht Jesus? Warum macht er das wohl? Was sagt er? Was bedeutet das im Kontext der damaligen Zeit? Und wie können wir das ins heutige 21. Jahrhundert übertragen von den Prinzipien her? Und zu diesem Zeitpunkt, schon mal kleiner Ausblick, wo Jesus da steht, wenn wir jetzt sagen, wir wollen ihm nachfolgen, wenn Petrus sagt, er will ihm nachfolgen und schaut, ey Jesus, was ist denn eigentlich vorher passiert? Jesus hat sich taufen lassen, bevor er seinen Dienst richtig angetreten hat. Obwohl er es nicht musste, keiner hat ihn gezwungen, sich taufen zu lassen. Es hat auch für ihn so von der Umkehr in einem eigentlichen Sinne gar nicht unbedingt Sinn gemacht. Aber welchen Grund hatte es wohl? Er ist ein Vorbild. Er hat es gemacht, dass wir als seine Nachfolger sagen, ja, wenn du dich taufen lässt, Jesus, lasse ich mich auch taufen. Also welchen Grund könntest du haben, könnte ich haben, zu sagen, ich lasse mich nicht taufen, als Zeichen meiner Umkehr und meiner bewussten Nachfolge. Denkt mal darüber nach. Und Jesus wurde versucht vorher. Bevor er seinen Dienst richtig angetreten hat, wurde er versucht aufs Massive. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann denkt nicht, dass wir nicht versucht werden, bevor wir Dienste für ihn ausführen. Wenn Jesus so stark versucht worden ist, wie viel mehr versucht der Teufel ist das bei uns relativ schwachen Nachfolgern. Erwarte die Versuchung, sei nicht frustriert, wenn sie kommt, und erwarte keine Perfektion im Kampf gegen die Versuchung. Nimm dir Jesus als Beispiel, lest euch gerne den Text nochmal durch, wie Jesus mit dem Teufel kämpft, auf welche Art und Weise, aber erwarte keine Perfektion von dir, dass du frei von allen Versuchungen und immer glanzfrei durchkommst, weil das ist der Unterschied zwischen uns und Jesus. Wenn wir ihm nachfolgen, dann erwartet nicht, dass wir innerhalb von einem Jahr gleich Jesus sind, weil wir bleiben 100% Mensch mit einem göttlichen Abglanz durch den Heiligen Geist in uns. Aber wir werden niemals 100% Gott sein, und Jesus war 100% Gott, ja? Also das werden wir nicht schaffen, aber lasst uns danach streben, lasst uns davon lernen und ihm nachfolgen, okay? Die Grundlagen für eine bewusste Jesus-Nachfolge, und ich komme zum Schluss, sind, dass wir auf Jesus hören, also seine Lehre mitnehmen. Wir müssen da sein und hören, was er zu sagen hat. Wir müssen Erfahrungen mit ihm machen. Und das tun wir nur, wenn wir etwas tun, okay? Wer meine Worte hört und danach handelt, sagt Jesus, ja? Okay? Also beides, das gehört beides zusammen. Wir müssen auch nicht nur hören. Und vielleicht sind wir im Hören total gut geworden und ihr denkt jetzt, ja, danke Benni, ich habe heute tatsächlich nicht wenig Neues erfahren. Ich habe wenig Neues gelernt. Habe ich alles schon mal irgendwie gehört? Aber wie sieht's mit dem Handeln aus? Sind diese Prinzipien bei euch verankert? Und hast du diese Überzeugung, diesen Entschluss, diese Entscheidung zur echten Nachfolge bewusst getroffen, gesagt, nicht mehr ich bin der Herr über mein Leben, sondern Jesus soll der Herr über mein Leben sein. Wie stark sind diese Grundlagen der Nachfolge in deinem alltäglichen Leben verankert. Bewunderst du Gott als denjenigen, der er ist? Wir hören gleich ein Vortragslied und währenddessen möchte ich dich einladen, bewusst ein Aspekt der Predigt mitzunehmen. In den Alltag, in die nächste Woche. Zumindest bis Karfreitag, bis der neue Input kommt. Ja. Aber bewusst ein Step zu gehen und sagen, daran möchte ich arbeiten. Und ihr habt dafür gleich so eine Möglichkeit, ein Multiple Choice quasi auszuwählen. Also eine Option auszuwählen. Ganz bewusst. Ihr könnt auch bei euch was anderes festlegen, aber ich wollte euch Hilfestellung geben. Ihr seht, blende das mal kurz ein, Rudi. Ja, was nimmst du aus der Predigt mit? Und vielleicht hast du kein Smartphone, dann kannst du einfach für dich selber sagen, ich nehme diesen Punkt oder diesen Punkt mit. Wenn du ein Smartphone hast, dann lade ich dich ein, tätig zu werden, um dir selber das bewusst zu werden. Ja, und vielleicht sehen wir auch so, vielleicht haben wir dann eine Basis, worüber wir reden können. Ja, du kannst den QR-Code abscannen und eine Option auswählen. Oder slido.com eingeben und die Nummer und bewusst dich für eine Option entscheiden. Das ist meine Baustelle. Das nehme ich aus der Predigt mit. Und ich möchte jetzt einmal, bevor ihr das macht, noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so klar zeigst, auch worauf die Nachfolge aufbaut. Ich danke dir, dass wir es bei Petrus erkennen dürfen und wir sehen dein Vorbild, was ja echt nachfolgewürdig ist. Wir möchten dem nachfolgen und ich bitte dich, dass du uns konkrete Schritte für diese kommende Zeit zeigst, dass du uns was aufs Herz legst, woran wir weiter wachsen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, für Personen, die dir noch nicht bewusst nachfolgen, ich möchte dich bitten, dass du an ihrer Herzenstür rüttelst und dafür weiter wirbst, dass du dich als Herr ihres Lebens, als guter Hirte anbietest. Amen.